Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich. One Battle After Another. Für einige ist es der Film des Jahres 2025 mit Sean Penn und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen, mit viel Böllerei und Wumms und einer irrwitzigen Verfolgungsjagd. One Battle After Another, eine Schlacht jagt die nächste. Das könnte auch über dem kompletten Filmjahr 2025 stehen. Große Veränderungen, wirtschaftliche Krisen und politischer Druck. Die Kinobranche ringt mit vielem. Womit genau? Das lassen wir uns gleich von unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus erläutern. Außerdem soll geknobelt und getüftelt werden. Wir begleiten nämlich unseren Wien-Korrespondenten in einen Strauß Escape Room. Und auch schon über unserem ersten Thema steht der Satz: Lass uns spielen. Einen schöneren Imperativ gibt's ja eigentlich kaum. Die vergangenen Feiertage haben es bei vielen wieder bewiesen. Einfach mal eine Runde spielen, das lockert schon die Stimmung auf. Lass uns spielen, so lautet auch der Titel einer Ausstellung derzeit im Lehnbachhaus in München. Die Künstlerin Iman Issa, geboren 1979 in Kairo, sie spielt mit unserer Wahrnehmung, sie spielt mit Text und Kunst, mit Gegenwart und Vergangenheit und sie lädt ihr Publikum dazu ein, es ihr gleich zu tun. Julie Metzdorf ist dieser Einladung für uns gefolgt.
Ausstellungen zeigen immer zwei Dinge. Das Kunstwerk und das dazugehörige Schild mit Informationen zu Titel, Entstehungsjahr, Name des Künstlers etc. Iman Issa spielt in ihrer Kunst mit dieser Konvention des Museumsbetriebs. Zu allen ihren Arbeiten gehört immer auch ein Text. Er ist Teil des Werks. Allerdings erklärt er manchmal etwas ganz anderes. Zwei strichmännchenähnliche Figuren aus dünnen Metallstangen, die so gedoppelt sind, als sei die eine der Schatten der anderen, werden begleitet von der Erklärung: Zwei Frauen, Westjordanland 2024, Inkjet-Druckfarbe. Und zwei Frauen, Zagreb 1993, Seaprint-Farbe. Die Erklärung bezieht sich also auf Fotos, das Schild hängt aber neben einer Skulptur. Und was wohl haben die zwei Frauen im Westjordanland mit denen in Zagreb 1993 zu tun? Kuratorin Stefanie Weber.
Man ist selbst gefragt, aber man ist auch herzlich eingeladen, weil man ist nicht ganz alleine mit den Gedanken und fragt sich, warum sehe ich jetzt dieses Objekt, sondern es gibt eine Fährte von der Künstlerin, die weist zwar ein Stück weit wieder an dem Objekt vorbei, das ich sehe, aber man findet sich dann vor dem Objekt und schaut sehr genau hin.
Ähnlich lustvoll verwirrend eine Reihe von Selbstbildnissen aus etwa 50 cm großen Kunststoffformen in Schwarz oder Weiß. Alle Formen leiten sich vom Oval ab, insofern erinnern sie tatsächlich an menschliche Köpfe. Eines der eiförmigen Gebilde ist in der Mitte gespalten und leicht aufgeklappt, das sieht aus wie ein austreibender Avocadokern. Daneben der Text der Künstlerin, Selbstporträt als Alenka Župančić, die den folgenden Witz nacherzählte: Hier gibt es keine Kannibalen, den letzten haben wir gestern aufgegessen. Dieser Text ändert die Sicht auf die Form. Plötzlich ist da kein keimender Kern mehr zu sehen, sondern ein riesengroßes Maul, das eine kleinere Version seiner selbst verschlingt. Iman Issa zeigt hier, wie stark ein Titel den Blick auf ein Kunstwerk verändern kann. Das gilt vor allem für alte Werke. Können wir ein 2.000 oder 3.000 Jahre altes Werk überhaupt richtig interpretieren?
Sie sagt, ein Werk kann nicht gleich bleiben. Das Werk verändert sich immer. Wir gucken mit unseren zeitgenössischen Augen auf etwas Altes. Und dementsprechend stellt sie schon in Frage, dass die Kunstgeschichte einfach etwas als permanent darstellt, was es gar nicht sein kann.
Iman Issa geht es um die Frage, welchen Einfluss der historische, geografische und gesellschaftliche Kontext darauf hat, wie wir ein Werk wahrnehmen. In der Serie Heritage Storage hat sie existierende Werke von ihrem Kontext befreit und in heutigen Formen neu gestaltet. Die Statue eines knienden Herrschers wird so zu einem Dreieck am Boden, eine heilige Papyrusrolle zu einer knallroten Spirale. Archetypische Formen wie Sarkophag oder Pyramide wirken auch heute noch erhaben oder irgendwie mystisch, ohne dass wir den Kontext kennen. Eine eigene Handschrift, also einen expressiven Duktus, gibt es bei Iman Issa nicht.
Weil die Künstlerin nicht an einem subjektiven persönlichen Ausdruck interessiert ist, sondern sie möchte eigentlich, dass wir unsere eigenen Assoziationen mitbringen.
Man merkt den Werken an, dass die Künstlerin ursprünglich Politikwissenschaften und Philosophie studiert hat. Zugleich ist es faszinierend, wie gekonnt Iman Issa mit den Formen umgeht, wie präzise und schön die einzelnen Werke sind. Eine erstaunliche Ausstellung.
So das Fazit von Julie Metzdorf. Lass uns spielen. Die Kunst von Iman Issa ist bis Mitte März im Münchner Lehnbachhaus zu sehen. Die gute alte Räubersprache. Wenn gar nichts mehr geht, dann muss sie für einen Lacher sorgen. So auch im erfolgreichsten deutschen Film des Jahres. Das Kanu des Manitou haben 5 Millionen gesehen, aber vielleicht haben nicht alle gelacht über Bully Herbigs Versuch, nach fast 25 Jahren an den Riesenerfolg von Der Schuh des Manitou anzuschließen. Katja Nikodemus, unsere Filmkritikerin, ist jetzt in der Leitung, damit wir über das Filmjahr 2025 sprechen können. Katja, der wirtschaftlich erfolgreichste Film des Jahres war also bei uns eine Fortsetzung. Böse Zungen würden vielleicht sagen, ein zweiter Aufguss. Was sagt das aus über das deutsche Kino im Jahr 2025?
Naja, es sagt vielleicht erstmal aus, dass einen zweiten Aufguss vorrätig zu haben, manchmal gar nicht so schlecht ist in der Küche, die leer ist. Und also man kann schon sagen, die deutsche Kinolandschaft, die hat so einen heimischen Erfolg mit mehr als 3 Millionen Tickets einfach auch gebraucht. Und ja, der Film ist ein Aufguss und dieser Komödienwestern, da ist ja ein bisschen wie so ein Klassentreffen mit denselben Leuten, nur mit weniger Haaren. Und auch storymäßig geht eigentlich nichts voran, aber das Kanu des Manitou tut auch eigentlich keinem weh. Und wenn wir jetzt vom kommerziell erfolgreichsten deutschen Film des Jahres sprechen, sollten wir, finde ich, auch vom künstlerisch erfolgreichsten Film dieses Jahres reden, nämlich von In die Sonne schauen von Mascha Schelinski. Also ganz kurz, nur 4 Frauengenerationen werden von einer virtuos geschnittenen Erzählung verbunden, von den 1910er Jahren bis heute. Der Film hatte Weltpremiere in Cannes, der wurde gefeiert von der Presse, der wurde ausgezeichnet, hatte in Deutschland 300.000 Zuschauer oder sogar noch mehr. Und ich finde es eigentlich gut, dass man eben kommerzielle und künstlerische Erfolge in der deutschen Kinolandschaft inzwischen gar nicht mehr gegeneinander ausspielt, sondern sich über beides freuen kann.
Mhm, dann freuen wir uns über beides. Und welche deutschen Filme bleiben dir noch in Erinnerung aus diesem Jahr, weil sie dich künstlerisch überzeugt haben oder zumindest künstlerisch überrascht haben?
Also ich finde es schon bemerkenswert, muss ich sagen. Also In die Sonne schauen ist ja auf einem Vierseithof in der ostdeutschen Provinz angesiedelt. Und in die ostdeutsche Provinz bewegen sich auch 2 weitere westdeutsche Regisseure mit ihren, wie ich finde, wirklich herausragenden Filmen in diesem Jahr. Das ist zum einen eben Christian Petzolds Film Miroir Numéro 3. Der ist angesiedelt in einem verwunschenen Haus irgendwo in Brandenburg. 2 traumatisierte Frauen, eben gespielt von Barbara Auer und Paula Bär, die treffen sich da und geben einander Halt. Und in die ostdeutsche Topografie oder Soziologie und Geschichte, da führt uns eben auch Julian Radelmeier mit seinem wunderbar zarten Film Sehnsucht in Sangerhausen, eben über Liebes- und Glückssucherinnen in der Harzlandschaft. Und wenn man kann vielleicht von so einer Art poetischen Provinzialisierung des deutschen Kinos sprechen. Und das ist vielleicht auch ein Symptom, dass man vielleicht versucht, das auserzählte Personal der Großstadtfilme zu verlassen, in Atmosphären im Abgelegenen hineinlauscht oder vielleicht auch ein bisschen lauscht, was sich unter der Stille verbirgt in diesen doch sehr lauten politischen Zeiten.
Stichwort Provinz. Wir kommen jetzt eben in die Hauptstadt mal oder wechseln mal nach Berlin und kommen zur Politik. Seit Anfang Mai ist ja Wolfram Weimer Kulturstaatsminister und damit ist er auch für das große Thema Filmförderung zuständig. Und auch wenn noch nicht alles Realität ist, was im Koalitionsvertrag steht, so rühmt sich Weimer doch sehr damit, schon einiges vorangetrieben zu haben mit der Reform der deutschen Filmförderung. Aber Katja, wenn ich das richtig höre, die Filmbranche sieht es ein bisschen anders, oder?
Ja, ich sehe es ehrlich gesagt auch anders und ich habe mir bei diesem Thema auch immer wieder vorgenommen, mich nicht aufzuregen, aber es fällt mir ehrlich gesagt schwer, weil es ist doch so, also nach Jahren oder eigentlich Jahrzehnten des Stillstands hat die vorherige Kulturstaatsministerin Claudia Roth eine grundlegende Reform des Filmförderungsgesetzes auf den Weg gebracht und zwar in enger Abstimmung mit der Branche, also mit langen Beratungen. Und worum geht es? Es geht um Entbürokratisierung, um Bündelung, um Kalkulierbarkeit, auch um eine stärkere Förderung des künstlerischen Films. Und aus dem Paket von Maßnahmen bleibt eine zentrale wichtige Aufgabe für Wolfram Weimer, nämlich die Streamer, also Netflix, Disney und Co., zu einer zuverlässigen Abgabe zu verpflichten, die dann in die deutsche Filmbranche fließt. Und dieses, kann man sagen, ja, ganz tolle demokratische Regulierungsinstrument. Das wird in unseren europäischen Nachbarländern, zum Beispiel in Frankreich, wunderbar angewendet. Das hat er einfach liegen lassen. Er hat es nicht mal angetastet. Und das Einzige, was Weimar zustande gebracht hat, ist eine freiwillige Abgabe für Streamer. Das ist vage, das ist intransparent, schwer oder auch gar nicht zu kontrollieren. Ich sehe das als kulturpolitisches Versagen und nicht nur ich, denn ich glaube, dass die deutsche Filmbranche dieses Versagen noch teuer zu stehen kommen wird im Vergleich mit und in der Konkurrenz mit den Nachbarländern.
Wo wir jetzt gerade schon von den Streaming-Anbietern sprechen, viel haben wir ja in den vergangenen Wochen vom Bieterkampf um den Medienkonzern Warner gehört. Der Streaming-Gigant Netflix, da ist er wieder, der hofft auf die Übernahme. Und im Moment ist ja Abwarten angesagt. Wenn wir jetzt in die USA blicken, ist das alles sinnbildlich für die Lage der US-Branche, diese große Potenz von Streaming-Anbietern?
Ja, es ist Sinnbild und es ist natürlich auch wirklich ja Aussage einer knallharten wirtschaftlichen und kulturkonsumatorischen Realität. Und wenn dieser Netflix-Deal durchkommt, dann steht natürlich ja ein bedrohliches Monopol vor uns. Und wenn Warner jetzt von Paramount geschluckt werden sollte, das ist ja auch ein Bieter da drin, dann würde noch eine bedrohliche rechtskonservative politische Implikation entstehen. Aber ich würde ehrlich gesagt die Situation auch gerne ein bisschen schön reden, weil, also jetzt zum Beispiel, es wird ja jetzt neuerdings auch von Hollywood als neuem Detroit geredet, ja, Ende des klassischen Kinos. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Und im Schatten von Monopolen und Giganten können ja auch neue Nischen entstehen oder Giganten können auch sehr schnell implodieren. Und dass das US-amerikanische Kino wirklich jetzt noch weit entfernt ist von lebenserhaltenden Maßnahmen, finde ich, zeigt auch der gigantische Erfolg jetzt von James Camerons drittem Avatar-Film, jetzt in den letzten Wochen.
Was sieht man sonst so auf der Leinwand in den USA bzw. aus den USA? Was gab's vom US-Kino zu sehen?
Also ich finde, wenn dieses US-Kino wieder etwas gezeigt hat, dann doch wirklich das, dass keine andere Kinokultur sich so klug, so radikal und auch so in so unterschiedlichen Genres mit den politischen Verhältnissen und Stimmungen im Land auseinandersetzt, wie die US-amerikanische Kinokultur. Also man muss sich ja nur mal ein paar Themen vor Augen führen. Politische Radikalisierung und Verschwörungstheorien oder die Wut der sorgenannten Abgehängten in Bugonia von Yorgos Lanthimos oder auch in Addington von Ari Aster. Dann die Auswirkung der MeToo-Debatte in After the Hunt von Luca Guadagnino mit Julia Roberts. Und dann hat auch noch die Regisseurin Kathryn Bigelow noch einen Katastrophenfilm der völlig anderen Art hingelegt, A House of Dynamite, über ja die verworrene Situation politischer Entscheider angesichts eines Atomangriffs auf die USA, den sie sich ausmalt. Also alle diese Filme bringen ja wirklich den politischen Pulsschlag eines Landes auf die Leinwand. Und das würde man sich ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr fürs deutsche Kino wünschen.
Und erwähnen müssen wir natürlich One Battle After Another von Regisseur Paul Thomas Anderson. Ich habe es zu Beginn der Sendung schon gesagt, für viele ist es der US-Film des Jahres. Zu welchem Schluss kommst du?
Also ich kann nur sagen, schaut euch One Battle After Another an. Und wenn ihr ihn schon gesehen habt, schaut ihn euch nochmal an. Weil auch hier geht es ja auch um politische Radikalisierung im Gewand eines packenden, auch komischen und beklemmenden Politthrillers. Und dieser Film ist wirklich pures Kino, also pure kinetische Energie, die einem um die Ohren fliegt. Ich meine, mit der besten Verfolgungsjagd seit Terminator 1. Und ich finde, unterhaltsamer und rasanter lässt sich das politische Gefüge eines Landes nicht erzählen.
Nun kommt ja Kino nicht nur aus Deutschland, nicht nur aus Hollywood. Wir sind ja in dieser Sendung auch mal sehr darum bemüht, das internationale Autorenkino abzubilden. Nun war und bleibt ja wahrscheinlich auch das Weltgeschehen politisch extrem aufgeladen. Wie sehr hat sich das im Kino wiedergespiegelt?
Also es war auch in diesem Jahr, muss man sagen, der Nahostkonflikt, der die Debatten bestimmt hat, auch auf den großen Festivals oder vor allem dort, wo ja die Filmemacher und Regisseure und die Presse und Branchenleute zusammenkommen. Wobei man kann eigentlich gar nicht von Debatten sprechen, sondern eigentlich von sich unversöhnlich gegenüberstehenden aktivistischen Statements. Und symptomatisch für diese Aufladung, und ich würde auch mal wirklich sagen, kopflosen Aufladung, war ja ein Boykottaufruf gegen das israelische Kino, gegen Filme und Filmemacherinnen aus Israel im September. Dieser Aufruf wurde ja von vielen Hollywood-Größen unterzeichnet. Und dabei befinden sich die meisten israelischen Regisseure und Regisseurinnen, die man auf Festivals sieht, deren Filme hier ins Kino kommen, die befinden sich in wagemutiger Opposition zur Regierung von Netanyahu. Und dass diese Filmemacher jetzt absolut isoliert sind und kaum mehr Rückhalt haben, das gehört für mich und nicht nur für mich, glaube ich, zu den traurigsten Entwicklungen dieses Kinojahres.
Und noch ganz schnell ein Ausblick aufs nächste Jahr. Jafar Panahi, Regisseur aus dem Iran, ausgezeichnet mit der Goldenen Palme in Cannes. Sein Film kommt jetzt bald ins Kino, ist aber gerade noch mal für ein Jahr Haft verurteilt worden von einem iranischen Gericht. Zeigt eigentlich, autoritäre Regimes haben weiterhin Angst vor der Filmkunst, oder?
Ja, also wir werden ja über diesen Film noch sprechen. Ich finde, Ein einfacher Unfall ist wirklich eine meisterliche Politparabel, wo sozusagen ehemalige Gefolterte ihren Folterer suchen und ihre eigene Menschlichkeit finden. Und wenn irgendwas Zuversicht gibt im Kino und im nächsten Jahr, dann wirklich die Unbeugsamkeit dieser iranischen Filmemacher und Filmmacherinnen gegenüber ihrem Regime.
Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus über das zu Ende gehende Kinojahr. Vielen Dank. Ja, in Wien, da wird das alte Jahr mit Strauß verabschiedet und das neue mit Strauß willkommen geheißen. Kein Ball, keine Gala, kein Fest und keine Fete und auch kein spontanes Zusammentreffen auf der Straße ohne den Straußwalzer an der schönen blauen Donau. So wird es auch übermorgen sein, wenn 2025 zu Ende geht und damit das Straußjahr, in dem der 200. Geburtstag des Walzerkomponisten ausgiebig gewürdigt wurde. Eine Attraktion wird die Feierlichkeiten überdauern und bis Ende März in Wien bleiben. Der Strauß Escape Room im Museumsquartier. Nach bewährtem Escape Room Modell muss man sich mit klugem Köpfchen aus der freiwilligen Gefangenschaft befreien. Unser Korrespondent Oliver Schosch hat das gemacht.
Ich werde euch jetzt in das Innenleben von Johann Strauss schicken, in seinen Verstand. Der hat nämlich ganz tolle Walzer komponiert, aber dabei wie alle Menschen auch mit Selbstzweifel zu kämpfen gehabt. Und deshalb geht's ihr jetzt in seinen Verstand, damit ihr ihm helft, seinen Donauwalzer zu vervollständigen.
Ja, dann helfen wir ihm mal, den Donauwalzer zu komponieren. Und dabei habe ich eine ganz besondere Begleitung, die Wiener bildende Künstlerin Deborah Sengel.
Dann kommt dieser Schlüssel raus, der uns diese Türe öffnet.
Ah, okay, sonst kommt man gar nicht erst rein.
Ja, ich gebe zu, mit ihr an meiner Seite habe ich es deutlich leichter als der normale Escape Room Knobler. Denn Deborah Sengel hat den Strauß Escape Room gestaltet. Alle Bilder, alle Zeichnungen, die auf den Böden und Wänden abgedruckt sind und alle Skulpturen sind von ihr. Hinter einer Glaswand an einem Schreibtisch sitzt eine Menschenskulptur mit einem Hundekopf, ein schwarzer Schnauzer. Es ist ein echter Hundekopf, von einem Tierpräparator hergestellt, erzählt Deborah Sengel. Dann beginnt der Johann Strauß mit Hundekopf zu sprechen.
Versag, du kannst das nicht. Du bist nicht genug. Jede Melodie klingt gleich, keine Idee ist gut. Ein Hund, der tut, was ihm gesagt wird. Wer bin ich?
Das ist meine künstlerische Interpretation von Johann Strauss, natürlich stellvertretend für jeden von uns, der sich hier in der Unendlichkeit widerspiegelt, gefangen quasi auch in seiner eigenen Endlosspirale, in dieser Walzerspirale, aus dem wir ihn ja eben jetzt gerade befreien wollen.
Um in den nächsten Raum zu kommen, müssen wir zwei Rätsel lösen, zu denen ich nicht zu viel sagen will, falls jemand noch nach Wien fährt und es selber ausprobieren will. Es geht um Gegenstände, die bei Johann Strauß auf dem Tisch stehen. Es geht um Symbole und Zahlen. Wir müssen bei einem großen Kalender auf Tasten drücken und eine Wählscheibe betätigen. Und dann öffnet sich die Tür zum Hauptraum, wo es zu den verschiedenen Lebensstationen von Johann Strauß geht.
Und dann betreten wir Raum Nummer 2.
Es ertönt der Walzer mit dem Titel Erster Gedanke. Es ist der erste Walzer, den Johann Strauß komponiert hat, im Alter von 6 Jahren.
Der Vater beobachtet mich. Meinen ersten Walzer komponierte ich mit 6 Jahren. Es waren erste Gedanken.
Ein Bild hinter einem erleuchteten Glasfenster zeigt Strauß als Geiger mit Hundekopf. Rundherum sind 8 große Augen mit Knöpfen. Wir müssen ein Rätsel lösen und die richtige Kombination der Knöpfe drücken. Und dann leuchtet ein neues Fenster auf mit der nächsten Lebensstation von Strauß.
Ich
mit der Kindheit an, dann stirbt der Vater, dann gibt es natürlich Strauss und die Frauen, dann die Zeit, wo man Strauss durchaus auch nachgesagt hat, dass er ein Burnout hatte und seine Brüder und die hätte ihm geholfen haben. Und so gehen wir ja Lebensstation für Lebensstation durch und jede Station wird von einem Walzer begleitet, der aus dieser Zeit stammt.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee, einen Escape Room zu Johann Strauss zu machen? Deborah Sengel ist in Wien bekannt dafür, Escape Rooms künstlerisch zu gestalten. Sie hat mal einen zum Thema Fluchtgeschichten gemacht. Die Veranstalter des Johann-Strauß-Jahres der Stadt Wien wünschten sich von ihr einen Strauß-Escape Room und dann habe sie interessante Seiten an Strauß entdeckt.
Johann Strauß war ja ein Popstar seiner Zeit, also perfekter Künstler mal sowieso. Aber ich dachte, niemand ist perfekt. Was ist dahinter? Wo sind vielleicht die Schattenseiten? Wo waren vielleicht seine Zweifel? Hat es ihn vielleicht gelangweilt, nur Walzer zu schreiben? Man weiß ein bisschen was, dass er auch durch gewisse Krisen gegangen ist und dass er seine Phobien und Ängste hatte.
Beim großen Finale im letzten Raum ertönt der Donauwalzer. Auf dem Boden liegen Teppiche, auf denen Tanzschritte aufgezeichnet sind. Man muss Walzer tanzen und sieht dann, wenn man sich dreht, die Hinweise für das letzte Rätsel. Es wird ein Wort gesucht. Wir haben es geschafft. Johann Strauß hat durch uns seinen Donauwalzer zu Ende komponiert und das rechtzeitig vor Mitternacht an Silvester, wo der Walzer traditionell in der Wiener Innenstadt auf den Straßen erklingt.
Der Jahreswechsel kann also kommen. Aus Wien berichtete Oliver Schoß über den Strauß Escape Room, der das Ende des Strauß-Jahres überleben wird. Der Autor Andreas Pflüger erhält den Krimi-Preis des Jahres 2025 für seinen Thriller Kelter. Mehr in den Kulturmeldungen jetzt mit Michael Köhler.
Ja, Pflüger ist kein Unbekannter. Zum dritten Mal ist er Preisträger. Und Kelter spielt auf einer Nordseeinsel im Herbst 1989. Lucie Morgenroth ist eine Provinzpolizistin, die offenbar eine andere Vergangenheit haben muss. Denn sie nimmt es auf der nächtlichen Fähre bei Amrum mit KGB-Killern auf sich. Beim Autor Pflüger, da spielt immer auch die große Geschichte gleich mit. Mit deutscher Vergangenheit hat sich der Autor in seinem Roman Richie Girl auseinandergesetzt. Ein Spielort in mehreren Kapiteln des jetzt prämierten Buches spielt in Israel. Auf die Frage nach der Bedeutung des Nahostkonflikts und des 7. Oktober für den Krimi, sagt Andreas Pflüger heute im Büchermarkt des Deutschlandfunk.
Ich glaube, dass dieses Buch etwas anders geworden wäre, wenn es diesen Terrorangriff der Hamas, dieses Massaker an unschuldigen Menschen in Israel nicht gegeben hätte. Aber ich habe dann zunehmend fassungslos reagiert auf den Wandel dieses Diskurses, ein Wandel, der die Hamas zum Opfer und Israel zum Täter gemacht hat.
Sagt Andreas Pflüger zu seinem Roman und Thriller Kelter. Im kommenden Haushaltsjahr, da stellt der Bund 2,5 Milliarden Euro für die Kultur bereit. Das klingt viel, ist auch eine Aufstockung um 10% gegenüber dem Vorjahr, die aber wesentlich durch Mehrkosten und Tariferhöhungen bedingt ist. Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Spitzenverbands der Deutschen Kulturverbände, bedauert etwa die Abschaffung des Kulturpasses. Das sei eine gute Idee gewesen, nur habe das Experiment zu kurz gedauert. Deutschland habe zu früh damit aufgehört. Auf die Frage, was er im kommenden Jahr erwartet, sagte er heute Morgen im Südwestrundfunk Kultur.
Das ist für uns der Wandel, den wir durch die künstliche Intelligenz letztendlich haben. Das ist ja das erste Mal eigentlich für den Kulturbereich, zumindest in den letzten 500 Jahren, also seit der Erfindung des Buchdruckes, dass wir vor so einer richtig großen Veränderung auch der künstlerischen Wahrnehmung stehen. Und darauf sind wir bisher noch nicht vorbereitet. Wir werden fundamentale Veränderungen im Kulturbereich erleben. Es werden ganz viele auch Beschäftigungsverhältnisse im Kulturbereich in den nächsten Jahren wegbrechen, weil die KI das einfach übernehmen wird.
Das fürchtet Olaf Zimmermann. Er sprach sich erneut für ein Staatsziel Kultur im Grundgesetz aus, das in seinen Augen mehr Sicherheit geben würde.
Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe jetzt für die Bundesregierung, im nächsten Jahr endlich diese Staatszielkultur ins Grundgesetz zu implementieren, weil das würde uns gerade in diesen schwierigen Zeiten mehr Sicherheit geben.
Soweit Olaf Zimmermann und seine Erwartungen fürs nächste Jahr. Das ausgebombte Theater wurde zum Symbol der russischen Belagerung von Mariupol im Südosten der Ukraine. Russland hat das Theater der Hafenstadt nun mit renoviert und wiedereröffnet. Zur Einweihung gab es am Sonntag eine Gala mit Künstlern aus Mariupol und der russischen Stadt St. Petersburg, die vom russischen Fernsehen übertragen wurde. Gezeigt wurden unter anderem die renovierte Marmortreppe sowie ein imposanter 2,5 Tonnen schwerer Kristallkronleuchter im Zuschauersaal. Die Bild-Zeitung stellt es in der ihr eigenen Art kurz so dar: Tanzen auf den Knochen von 600 Toten.
Soweit die Kulturmeldungen von und mit Michael Köhler. Das gestrige Gespräch von Trump mit Zelensky und das heutige Treffen von Trump mit Netanyahu. Um beides geht es gleich in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war Kultur heute mit Marja Elmenreich.